Welche Bedeutung hat denn Twitter eigentlich mittlerweile in den Redaktionen? Also wer sitzt da an den Bildschirmen und schaut ins Netz und auf was achten die, wenn die sich den Twitter-Flow anschauen?
Ja, Twitter ist zweifellos ein wichtiges Rechercheinstrument in den Redaktionen geworden. Also man beobachtet das, was auf Twitter passiert. Man versucht dort neue Themen zu entdecken, Themen, die erst so im Aufkeimen sind, um möglichst früh Bescheid zu wissen, was sich denn da tut. Ein anderer Zweck ist, dass man Stimmungslagen erspüren will. Man möchte also wissen, was denken denn die Leute eigentlich. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass Twitter nur einer Kanal unter vielen anderen ist. Und dass man auf der anderen Seite auch die Bedeutung von Twitter nicht überschätzen darf. Wir haben andere Social Media wie soziale Netzwerke, Facebook oder beispielsweise Blogs oder, und das scheint im Moment am wichtigsten in den Redaktionen zu sein, die Wikipedia, diese Internet-Enzyklopädie, die sehr häufig genutzt wird in den Redaktionen, um Hintergrundinformationen zu bekommen und der auch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit zugemessen wird.
Das ist interessant. Das war bis vor ein paar Jahren noch nicht so. Da hat man gesagt, oh, Wikipedia nur mit der Kneifzange. Das heißt, also letztlich geht es eigentlich bei diesen ganzen Dingen, wenn Redaktionen ins Netz schauen, immer um die Frage, was ist relevant?
Ja, also ich denke, Journalismus tickt auch heute nicht anders als vor 20 oder 30 Jahren. Es geht natürlich um den Nachrichtenwert und Journalisten, die Handwerk gelernt haben, gehen auch mit dem, was sie da im Internet finden, in der Regel sollten sie das kritisch umachten, als auch die Qualität dessen, was sie da finden. Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Verwendungsweisen und unsere Studie zeigt eben, dass es da eine gewisse Zurückhaltung im Fall von Twitter gibt. Man findet dort Themen, man hat da quasi den Anstoß für eine weitergehende Recherche.
Wenn wir jetzt auch mal auf die andere Seite des Bildschirmes schauen, also wenn wir uns die Twitter-Nutzer anschauen, wer twittert denn da eigentlich? Also wer sind die Menschen, die da letztendlich den Redaktionen auch sagen, dieses oder jedes Thema könnte relevant sein?
Man darf keineswegs davon ausgehen, dass es eine breite Masse von Twitter-Nutzern gibt. Wir haben hier in Deutschland immer noch einen Anteil von unter 5% der Internetnutzer, die auf Twitter unterwegs sind, wobei hier sowohl die aktive als auch passive Nutzung gemeint ist. Studien, soweit sie denn vorliegen, zeigen uns, dass wir sehr häufig hier auch mit Medienleuten zu tun haben, Journalisten, PR-Leuten etc., die hier Twitter nutzen. Dass es also nur ein sehr, sehr kleiner Kreis von Leuten ist, der auf Twitter aktiv ist. Und es sind natürlich solche Gruppen, die versuchen, via Internet die große Öffentlichkeit zu erreichen. Also auch der strategische Einsatz von Twitter ist sehr, sehr wichtig. Und das gilt insbesondere auch für solche Gruppen, die ressourcenschwach sind, die also gar nicht in der Lage sind, jetzt auf anderen Kanälen schlicht wegen Geldmangel auf sich aufmerksam zu machen. Und die nutzen natürlich diese niedrigschwelligen Instrumente im Bereich der Social Media.
Könnte man den klassischen Twitter-Nutzer übers Knie brechen? Also wie sieht der aus? Wie alt ist der? Welchen Bildungsgrad hat er? Wie muss man sich den klassischen Twitter-Nutzer vorstellen?
Ja, das sind sicherlich wie generell bei Social Media eher junge Leute, die eine starke Netzaffinität haben, häufig auch politisch Engagierte, die da aktiv sind. Wie wir überhaupt wissen, das hat eine große Studie gezeigt von Kollegen der Uni Ilmenau und der Uni Düsseldorf, dass wir es im Internet bei denjenigen, die mitdiskutieren, mit den üblichen Verdächtigen zu tun haben, also denjenigen, die auch schon in der Vergangenheit in der Offline-Welt sich politisch engagiert haben, die artikulationsstark sind. Und das sind diejenigen, vielleicht eine Generation jünger, auf die wir jetzt auch im Internet wieder stoßen.
Wie wichtig sind denn dann für diese netzaffinen, auch politisch engagierten Menschen diese klassischen Kommunikationskanäle jetzt zum Beispiel oder die klassischen Kommunikationsmarken, müsste man heute eher sagen? Also sowas wie Spiegel Online, Zeit Online, heute.de, Tagesschau.de.
Die sind ganz, ganz wichtig geblieben. Es entsteht oft so ein falscher Eindruck, als reiche es völlig aus, über Social Media eine Kampagne zu starten und könne damit erfolgreich sein. Es bedarf nach wie vor dieses Spillover, dieses Sprungs in die klassischen Massenmedien. Also nach wie vor ist eigentlich als Adressat der Journalismus immer noch wichtiger als die große Menge der Bürger, weil die da gar nicht reingucken in Twitter. Das heißt, man muss dann auch versuchen, das Interesse der Journalisten zu wecken an diesem Thema durch Nachrichtenwert oder durch solche Ereignisinszenierungen wie jetzt dieses Protestcamp in Berlin, das ja auf der Straße stattfindet. Das findet ja nicht zunächst mal im Internet statt, sondern auf der Straße. Also eine ganz klassische Form. Wir kennen auch viele Fälle, wo dann auch Journalisten nach wie vor hier als Gatekeeper fungieren. Sie können nach wie vor entscheiden, was sie denn groß machen in der Presse oder in Rundfunk und was sie raushalten. Und da kommt das eben ganz stark drauf an, nach welchen Kriterien das geschieht.
Und das Netzpublikum will eigentlich auf die klassische Titelseite. Also sie wollen oben bei Spiegel Online stehen. Sie wollen eigentlich, dass der Journalismus ihre Themen aufgreift. Sie wollen, dass sie sozusagen durch diese anderen Kanäle Kanäle verstärkt werden.
Ich glaube, das ist nach wie vor unerlässlich. Das mag sich vielleicht mal in der Zukunft ändern, aber all die Fälle, die wir bisher überblicken können, zeigen das eigentlich relativ deutlich, dass das immer noch notwendig ist. Interessant ist allerdings, dass wir häufig gar keine Fälle haben, wo Ausgangspunkt das Netz war und dann der Sprung in die klassischen Medien passiert ist, sondern dass wir es häufig mit komplexeren Wechselverhältnissen zu tun haben, dass es oft ein Hin- und Herspielen ist von Bällen. Das zeigen auch hier Fälle aus Deutschland. Denken Sie an den Fall Köhler, also den früheren Bundespräsidenten, wo ja zunächst mal dieses Interview im Deutschlandradio gelaufen ist und dann erst später dann Blogger oder auch über Twitter dann dieses Interview skandalisiert wurde und dann Spiegel Online und andere professionelle Redaktion das Thema wieder aufgegriffen haben. Auch der Fall zu Guttenberg ist ganz ähnlich angelegt. Da hat auch erst die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Dann bildete sich dieses Guttenplag-Wiki, dieses Wiki-Angebot, wo dann dieser Nachweis geführt wurde über das Plagiat. Und das war dann natürlich wieder ein großes Thema für die klassischen Medien.
Das bedeutet, dass es sozusagen eigentlich nicht so etwas gibt, das auf unterschiedlichen Kanälen oder in unterschiedlichen Bereichen diskutiert wird, sondern dass das eben alles, wie Sie so schon beschrieben haben, Wechselwirkungen sind, wo man sich dann auch gegenseitig austauscht und auch gegenseitig wahrnimmt und auch sich gegenseitig rezipiert.
Also das Internet bietet zunächst mal die Möglichkeit einer solchen integrierten Netzwerköffentlichkeit, die auch schon längere Zeit jetzt in Wissenschaftlerkreisen diskutiert wird. Also nicht mehr dieses harte Gatekeeping, diese harte Auswahl, diese große Macht, die bisher die Redaktionen hatten, die quasi den Zugang zur Öffentlichkeit kontrolliert haben. Im Internet könnte man sich vorstellen, dass es eine größere Durchlässigkeit von unten nach oben gibt. Das Netz ist dezentral angelegt. Es gibt nicht mehr nur die wenigen Redaktionen, die darüber entscheiden können. Wobei das auch eine Sache ist, die man prüfen muss, inwieweit es eine Durchlässigkeit gibt und aus welchen Gründen es hier eine Durchlässigkeit gibt. Also wir haben ja mit dem Internet immer diese demokratische Utopie verbunden, dass also Bürgerinnen und Bürger sehr viel stärker an politischen Prozessen beteiligt sein können, dass sie also mitdiskutieren können und auch Resonanz auslösen können. Was aber voraussetzt, dass es auch eine Durchlässigkeit von unten nach oben geben muss. Das heißt also, das, was ein kleiner Blogger irgendwo schreibt, dass das tatsächlich auch wahrgenommen wird, Resonanz auslösen kann, letztlich auch irgendwann politische Entscheidungen möglicherweise beeinflussen können soll. Das setzt voraus, dass Redaktionen auch anfangen, auch sehr breit in der Blogosphäre zu recherchieren, um dort auch interessante Meinungen, interessante Themen zu finden. Das ist bisher nach unserem Eindruck bisher eher bedingt der Fall. Wenn Journalisten im Internet recherchieren, dann haben sie dort auch bestimmte Blogs im Blick, die auch schon wieder sowas wie eine Führungsfunktion übernommen haben und die quasi den Redaktionen als Vorfilter dienen für das, was anderswo noch im Internet passiert.
Kommen wir nochmal zurück zu diesen Spillover-Effekten. Also im Fall des Flüchtlingscamps ist es ja ein wirklich gelungen, dass so ein Spillover entstanden ist. Das bedeutet, die Twitter-Nutzer haben ganz stark über dieses Thema getwittert. Das muss irgendwann zwischenzeitlich Platz 2 bei den Trending Topics gewesen sein. Und daraufhin haben dann zum Beispiel andere Redaktionen reagiert und haben gesagt, hey, das sind zwar nur 20 Menschen, die da protestieren, aber das ist offensichtlich ein Thema. Kann man denn sagen, welche Voraussetzungen es dafür gibt, dass solche Themen dann von klassischen Medien übernommen werden?
Also neben den üblichen Voraussetzungen Nachrichtenwert. Das ist, glaube ich, immer noch ein wichtiger Punkt und da haben sich die Kriterien nicht entscheidend verändert. Beispielsweise Negativismus, ein hohes Maß an Betroffenheit. Hat das Netz als quasi auch selbst einen Nachrichtenwert gewonnen? Allein deshalb, dass viel darüber geschrieben wurde im Netz, dass es viele Tweets darüber gibt, hat ja selbst schon wieder Nachrichtenwert und dann wird über solche Aktionen geschrieben. Allerdings kommt es da relativ schnell auch zu Abnutzungserscheinungen. Also so ein Bass auszulösen auf Twitter ist im Moment noch was Interessantes. Aber das ist keine nachhaltige Angelegenheit. Wenn man sich zurückerinnert, die ersten Flashmobs haben auch noch ein großes Interesse geweckt. Also Aufrufe, dass sich Leute irgendwo auf irgendeinem Platz treffen und irgendwas machen. Mittlerweile schreibt keiner mehr über Flashmobs. Facebook-Partys war eine ähnliche Angelegenheit. Auch das ist, glaube ich, eine Sache, die im Abklingen ist. Im Moment haben wir Protestaktionen, ähnlich wie bei Occupy. Das war auch so eine neue Strategie. Und ich glaube, auch das, was wir bei diesen Protestcamps im Moment erleben, ist ja quasi auch eine Nachahmung dessen, was Occupy gemacht hat.
Aber sowas wie Regeln oder sowas, oder wo man sagen könnte, okay, gut, wenn ein Thema so und so gestrickt ist, dann ist die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Spillover kommt, soweit könnte man noch nicht gehen.
Das Problem im Moment ist, dass wir zwar einzelne Fälle haben, wo wir erkennen können, da hat's geklappt, da sind die Redaktionen drauf angesprungen. Aber quasi, um allgemeine Regeln formulieren zu können, müssen wir eine Vielzahl von Themen, von Ereignissen untersuchen. Wir müssen vor allem auch die Fälle im Blick haben, die gescheitert sind und die überhaupt zu registrieren, die zu erkennen. Das ist eine große Herausforderung, mit der wir uns jetzt auch in der Forschung beschäftigen.
Welche sind denn gescheitert oder ja, welche Fälle kennen Sie denn, wo sozusagen, obwohl da viel Netzöffentlichkeit da war, die großen Medien dann aber trotzdem nicht reagiert haben. Und warum haben die nicht reagiert?
Also wenn man etwa sich im Bereich der Netzpolitik umschaut, dann hat man hier Fälle, die geklappt haben. Zensursula beispielsweise, Bundestrojaner, Acta Sopa. Bei den Leistungsschutzrechten haben die Positionen, die im Netz vertreten wurden, keinen so großen Anklang in den klassischen Medien gefunden, einfach aus Eigeninteressen, weil natürlich die Verlage da auch selbst eine eigene Position haben und die dann auch in der Lage waren, dann einfach das, was im Netz diskutiert wurde, zu unterbinden und quasi gar nicht aufzugreifen.
Das bedeutet, wenn die Redaktionen Interesse daran haben, über das Netz zu berichten und wenn da Themen da sind, die zu ihrer Themenagenda passen, dann wunderbar. Wenn das nicht so ist, dann ignorieren wir das einfach auch.
Genau, das kann also durchaus handfeste Interessen haben. Es sind aber, wie gesagt, auch journalistische Standards, die hier eine Rolle spielen. Also wir haben ja immer wieder die Diskussion, ob man grausame Fotos, die irgendwo im Netz zu finden sind, ob man die denn dann auch in den klassischen Medien veröffentlichen soll. Die Fotos etwa von Gaddafi, da gab es ja eine große Debatte und da haben Redaktionen durchaus unterschiedlich entschieden.
Was mir bei dem Refugee Camp jetzt noch aufgefallen ist, dass nachdem das Thema dann bei Twitter sozusagen stark wurde, haben das dann die großen Redaktionen übernommen, haben Zeit Online, heute.de, solche großen Medienhäuser. Und dann ist aber sehr viel noch zusätzlicher Anschluss entstanden. Also auch andere Redaktionen haben dann wieder angefangen, darüber nachzudenken, okay, gut, welche Programminhalte oder welche Inhalte generell zu Asylpolitik, zur Situation von asylsuchenden Menschen in Deutschland können wir wieder schalten. Das bedeutet, es gab dann sozusagen, nachdem das Thema selbst da war, dann auch nochmal anschließende Inhalte, die daran andocken könnten.
Also was man hier sicherlich auch beobachten konnte, war die und durchaus auch sinnvolle Arbeitsteilung, die hier stattgefunden hat. Man weist eben durch solche Ereignisinszenierungen auf ein solches Thema hin und die Redaktionen, wenn sie es denn aufgreifen, und wir haben es ja sicherlich mit einem relevanten Thema zu tun, vertiefen das dann auch und halten dieses Thema dann auch auf der Tagesordnung und beschäftigen sich weiter mit den Hintergründen und liefern also das, was wir dann auch von Journalismus erwarten.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass diese ganzen Einzelfälle nicht wirklich aussagekräftig sind. Was muss man denn machen, um ja jetzt gerade auch in der Forschung von diesen Einzelfällen wegzukommen? Wie muss man solche Themenentwicklungen oder Themenkarrieren beobachten oder messen, dass man vielleicht zu allgemeingültigeren Aussagen kommen kann?
Wir versuchen das gerade in zwei Forschungsprojekten in den Griff zu bekommen. Das müssen zunächst mal die methodischen Instrumente entwickelt werden, um ein sehr breit angelegtes Social Media Monitoring, also eine Beobachtung dieses ganzen Feldes, betreiben zu können. Da helfen uns Informatiker der Universität Münster dabei. Wir haben auch einen Computerlinguisten an Bord, der uns dann auch bei der Auswertung dieser Informationen hilft. Wir wollen also zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon neue Themen erkennen können, bevor sie also quasi groß geworden sind, um eben gerade diese Vergleiche ziehen zu können zwischen frühzeitig gescheiterten Themen und erfolgreichen Themen. Wir müssen also eine Vielzahl von Themen im Blick haben, um dann sowas wie Regeln ableiten zu können. Und wir sind auch dabei, weil wir es ja hier immer mit riesigen Datenmengen zu tun haben, Big Data, auch Instrumente zu entwickeln, mit denen wir dann auch automatisiert solche Themen analysieren können. Das sind also Sentiment-Analysen, wo man versucht, Bewertungen zu erfassen. Also wo wird Protest laut, wo wird sehr kritisch mit irgendeiner Sache umgegangen. Es sind Netzwerkanalysen beispielsweise, wo wir Verlinkungsstrukturen oder Retweet-Verbreitung dann nachvollziehen können, um eben gerade auch diese Diffusion, das Ausbreiten eines Themas beobachten zu können. Das sind alles Instrumente, die wir jetzt entwickeln im Rahmen eines Projekts, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert, und in einem anderen Projekt, das BMBF, also das Forschungsministeriums, wo wir dann hoffen, auch in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit solche Instrumente entwickeln zu können.
Wie kann man bitte eine Themenkarriere vorhersehen? Also wie kann man sozusagen vielleicht messen, okay, dieses Thema hat das Potenzial, zum vielleicht Aufreger zu werden? Das ist ja fast schon Hellseherei.
Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Also man kann das etwa machen, indem man bestimmte Keywords hat, also Schlüsselwörter hat und einfach schaut, wie sich deren Häufigkeit verändert. Wenn man dann einen starken Anstieg feststellen kann, dann weiß man, da lohnt es sich mal genau hinzugucken. Oder wenn man merkt, irgendwas löst besonders viel Resonanz aus, und dann guckt man da auch etwas genauer hin. Anderes Verfahren besteht etwa darin, dass man nach bestimmten Wörtern sucht, die etwa auf Negativismus verweisen. Politikername in Verbindung mit dem Wort korrupt, da brauchen Sie gar nicht viele Fälle. Da lohnt es sich bestimmt mal genau hinzuschauen und dann weiter zu verfolgen, was denn da im Einzelnen passiert.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind gerade beim Aufbau dieser Forschungsinstrumente, gibt es schon irgendetwas, was Sie also zum Beispiel jetzt gerade bei diesen Themenkarrieren herausgefunden haben? Also wie weit ist denn Ihr Stand gerade?
Ja, also wir sind dabei, diese Methoden zu testen. Wir hatten uns jetzt gerade und haben gerade auch auf einer Konferenz in Istanbul Ergebnisse vorstellen können uns mit dem Fall Wulff beschäftigt, also ein Fall, der noch nicht allzu lange zurückliegt, der, sagen wir mal, kein klassischer Internetskandal ist. Ausgangspunkt waren ja hier nicht Social Media, also Skandalisierung aus Twitter oder Facebook oder Blogs heraus, sondern Ausgangspunkt war hier die Qualitätspresse, die Bild-Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also eine kleine Zahl von Redaktionen aus dem Bereich der Qualitätspresse. Wir haben uns aber angesehen, welche Resonanz dieses Thema in Social Media ausgelöst hat, wie dort darüber diskutiert wurde und haben da auch diese Verfahren angewandt, die ich gerade schon beschrieben habe. Interessant an dem Thema, und da spielten Social Media durchaus eine größere Rolle, waren ja die Gerüchte, die da über Bettina Wulff kursierten. Wir sind dem mal nachgegangen. In Kommentaren wurde ja immer wieder behauptet, das Internet sei eine große Gerüchteküche und dort wurden also diese Dinge, die sich als falsch herausgestellt haben, einfach unbehelligt weiterverbreitet. Und die Redaktion, quasi hier die Anständigen, hier die Guten, hier die Bösen, hätten quasi da den Sperrriegel vorgelegt und hätten dafür gesorgt, dass also diese Gerüchte keine größere Verbreitung gefunden haben. Wir haben also festgestellt, dass auch in Blogs und auch auf Twitter nur ganz, ganz minimal diese Gerüchte auch vorhanden waren und dass es diese Zweiteilung hier gut, hier böse so gar nicht zutraf. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die professionellen Journalisten, die über das Internet schreiben, die das Internet thematisieren, weder aus mangelnder Kenntnis oder auch durchaus aus Eigeninteresse da ein ganz bestimmtes Bild schaffen. Also wir wissen ja, dass der professionelle Journalismus durchaus in einer Krise ist, in einer ökonomischen Krise, in einer Identitätskrise und man dann leicht den Eindruck hat, die Konkurrenz sitzt da irgendwo im Internet und man dann eher geneigt ist, das schlecht zu schreiben, was dort passiert. Es gibt einen anderen Punkt, das hat sich auch gezeigt bei einigen Skandalen, dass man auch zu Missinterpretationen neigt. Also beispielsweise ist es beim Skandal ganz, ganz wichtig, dass man sehr schnell zeigen kann, dass das, was skandalisiert werden soll, auch große Zustimmung, also in der Anerkennung, dass es sich hier um etwas Skandalöses handelt, dass man das auch sehr schnell dokumentieren kann. Und da neigt man dann sehr schnell dazu, Stimmungen oder auch Abstimmungen, es gibt dann ja häufig so förmliche Abstimmungen, solche Ergebnisse überzuinterpretieren und zu behaupten, da finde quasi ein permanentes Plebiszit statt im Internet und dass das, was man dort an Stimmungen vorfindet, irgendwie für die Gesamtbevölkerung spricht.
Wie mächtig ist Twitter in den Redaktionen? Darüber habe ich gesprochen mit Christoph Neuberger, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Neuberger, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.